Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge vom RKH Talk. Alles rund um die Gesundheit und heute geht es um ein sehr spezielles Thema, das so heiß diskutiert wurde und wird wie sonst gefühlt nichts in der Medizin. Es geht nämlich um das Thema Organspende und auch so ein bisschen um Organtransplantation und dafür habe ich mir den Fachmann geholt. Herzlich willkommen, Dr. Alexander Kempf.
Hallo.
Sie sind hier der Organspendenbeauftragte, glaube ich, ist der richtige Begriff. Was bedeutet das genau?
Also grundsätzlich gut, dass Sie da auch Probleme hatten mit dem Wort, weil ich bin Organspendebeauftragter, der Job heißt Transplantationsbeauftragter. Das ist, glaube ich, einfach ein Wording, das geschaffen wurde. Der Transplantationsbeauftragte ist derjenige Arzt in einem Krankenhaus, das Organspenden durchführen kann, der sich um all die Belange kümmert. Der ist offiziell benannt. Das ist nicht so, dass man da einfach jeden Tag einen anderen benennt, sondern er ist offiziell benannt. Ist auch so der Koordinierungsstelle Organspende und damit natürlich auch vor dem Transplantationsgesetz benannt. Und ich kümmere mich um alles, was das Thema Organspende betrifft bei uns im Klinikum Ludwigsburg.
Gehen wir natürlich gleich noch viel mehr drauf ein. Jetzt zunächst mal, Sie sind jetzt nicht gelernter Organspendenbeauftragter, sondern Sie sind eigentlich Oberarzt hier am Klinikum in Ludwigsburg, sind in der Anästhesie, wenn ich es richtig am Schild gelesen habe. Wie passt jetzt ein Anästhesist zu Organspende?
Das ist relativ einfach. Relativ einfach bei meiner Person ist es, da ich 3,5 Jahre auch bei der Koordinierungsstelle für Organspende bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation gearbeitet habe und Organspenden selber betreut habe. Deswegen scheint meine Vita da ein bisschen zu passen. Und zum anderen, die Anästhesie stellt auch die große Gruppe an Intensivmedizinern in den meisten Krankenhäusern. Also es gibt spezielle Intensivmedizin in jedem Fach mit kranken Menschen, aber in den meisten nicht-universitären Krankenhäusern gibt es ja meistens nur 1 bis 2 intensivmedizinische Einheiten und da ist die Anästhesie eine von den größten Gruppen, die Intensivmedizin abbildet. Und Organspende ist ein Thema, das zu Intensivmedizin gehört.
Okay, aber ich hatte eher jetzt einen Chirurg natürlich erwartet, weil man denkt, okay, der transplantiert ja, wenn dann auch im ersten Fall. Der Anästhesist ist zwar auch immer dabei, aber ja, deswegen hatte ich mit dem Chirurgen gerechnet.
Jein. Also ich habe so lange mit diesem Thema zu tun im Krankenhaus, bis die Entnahmeoperation stattfindet, weil die wird von externen Entnahmeteams durchgeführt und da hört meine Arbeit eigentlich auf, weil der Weg dorthin ist das, was mein Job ist. Also die Patienten zu identifizieren, die sich in so einem schwerwiegenden, krankhaften Zustand befinden, dass sie vielleicht Organspender werden könnten. Also das ist ja nicht nur mein Job, die zu identifizieren, sondern das ist natürlich die Intensivmedizin, die da zusammenarbeitet. Und falls es dann Menschen gibt mit einer schwerwiegenden Störung oder Schädigung des Gehirns, da dann auch die richtigen Schritte einzuleiten, um dann natürlich nach den Vorgaben, die wir durchs Transplantationsgesetz und durch die Bundesärztekammer haben, dann einfach dieses Thema Organspende abzuarbeiten.
Jetzt haben Sie eigentlich die nächste Frage schon so ein bisschen umrissen. Was bedeutet Transplantationsbeauftragter? Sie betreuen die Organspende von dem Anfang, also ich entscheide jetzt, dieses Organ kann gespendet werden, bis hin zu dem Moment, wenn es dann aus dem Körper entnommen wird. Habe ich so richtig verstanden?
Nein, eigentlich nicht, weil im Endeffekt, ich bin eigentlich der darauf achtet, dass die Kollegen, die das im täglichen Ablauf machen, das auch können und die Abläufe auch funktionieren. Also im Endeffekt bin ich das Übergeordnete für die Organspende, damit dieses Thema Organspende, es ist ja auch gerade nichts Alltägliches, es ist nicht so, dass wir jeden Tag einen Organspender haben, hier im Klinikum auch nicht. Wir haben in den letzten Jahren meistens zwischen manchmal nur einen im Jahr bis zu 8, 9 Organspenden im Jahr. Also das ist auch nicht eine Sache, die einmal im Monat stattfindet, sondern es ist schon eine relativ seltene Sache. Da brauchen wir Strukturen, da brauchen wir Abläufe und natürlich Wissen und dafür bin ich zuständig. Und die grundsätzliche Arbeit mit dem Menschen, der dann eine schwerwiegende Schädigung hat, auch um die rechtlichen Voraussetzungen dann abzubilden, das machen die Kollegen in der Intensivmedizin. Da bin ich natürlich auch einer von. Wenn ich dann da Dienst habe, dann mache ich das natürlich auch. Aber prinzipiell geht es darum, dass man den Kollegen das Handwerk am Anfang erklärt, ihnen zur Seite steht, wenn sie es die ersten Male machen und wenn sie es selbstständig machen, einfach mit Rat und Tat vor Ort ist oder auch am Telefon, wenn irgendeine Frage zu beantworten ist.
Klingt eher wie so ein Kontrollorgan eigentlich, der guckt, dass man sich an die Regeln und an die Vorschriften hält, so ein bisschen wie ein Schiedsrichter, oder?
Es ist, glaube ich, in dem Moment, wo Sie es ausgesprochen haben, musste ich schmunzeln, weil eigentlich schon, also die Intention, einen Transplantationsbeauftragten zu installieren in einem Krankenhaus, ist jetzt vielschichtig. Also es geht natürlich um Know-how und um das Wissen, wie man was macht, wo man sich meldet, wen man fragt, wie es überhaupt abzulaufen hat und das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir, und das zeigt natürlich auch die statistische Aufarbeitung in den letzten Jahren, irgendwie einen Überblick haben müssen, wie funktioniert Deutschland denn bei diesen diesem Thema. Und da braucht es in den Krankenhäusern auch Leute, die dann diesen Kontrollauftrag von Seiten der Deutschen Stiftung Organtransplantation und der Ärztekammer irgendwie wahrnimmt, dass man halt nicht nur Organspende identifiziert, sondern natürlich auch die, die vorhanden sind, nicht irgendwie verpasst. Und dass man da halt eine gewisse, na, Kontrolle ist das falsche Wort, aber da einfach eine bisschen eine Übersicht und eine Stetigkeit hat, dass eigentlich, wenn sowas vorkommt, dass es dann richtig abgearbeitet wird.
Ich habe auch noch Kontrollorgan ausgerechnet gesagt, also passender hätte es ja gar nicht sein können. Was kann denn jetzt aber eigentlich überhaupt alles in dem Fall gespendet, transplantiert werden? Gefühlt gibt es doch fast nichts, was man nicht irgendwie spenden oder transplantieren kann, oder?
Also grundsätzlich gibt es ja zwei große Gruppen an Sachen, die transplantiert werden können. Und bei einer Transplantation spricht man ja von der Übertragung von menschlichem Gewebe, Organen auf andere Menschen, auf fremde Menschen. Und das sind nicht nur zwei, das sind ja mehrere Sachen. Also ich werde öfters mal gefragt, ob ich denn auch mit so Knochenmarkspende zu tun hätte. Das ist ja zum Beispiel auch was. Das hat aber mit Organspende auch nichts zu tun. Dann gibt es ein großes Feld mit Gewebespende. Das ist aber auch nichts, was Organspende bedeutet. Gewebespende sind Sachen wie zum Beispiel, dass man nach seinem Tod seine Augenhornhaut spenden kann, auch wenn man keine Organe spendet. Und dann das große Feld natürlich Organspende. Und es gibt diese klassischen Organe, die einem sofort einfallen, irgendwie Herztransplantation, Nieren. Die große Gruppe an dialysepflichtigen Patienten in Deutschland, jeder kennt ja irgendwie einen oder ist da mit einem Schicksal konfrontiert. Und also wenn man es einfach mal von grob durchgeht, von oben nach unten, wir haben die Möglichkeit, das Herz zu transplantieren, die Lungen zu transplantieren, auch einzelne Lungenseiten, dass ein Empfänger nur eine Seite von der Lunge bekommt. Wir haben das große Organ, die Leber, die auch manchmal nicht nur einen Empfänger findet, sondern teilweise auch geteilt werden kann, wenn sie von der Gefäßversorgung gut ist, dass sie zwei Menschen rettet, also einen größeren und einen kleineren Mensch. Wir haben dahinter liegend die Bauchspeicheldrüse, die transplantiert werden kann. Wir haben beide Nieren, die einzeln auf auch zwei Empfänger transplantiert werden können und haben auch die Möglichkeit, Darm zu transplantieren. Da geht es dann hauptsächlich um den Dünndarm, der ja für die Aufnahme von den Nährstoffen zuständig ist. Und da gibt es natürlich auch krankhafte Zustände, wo man keinen Dünndarm mehr hat. Und genau wie bei einer Niere, wenn man keine Nierenfunktion hat, auch von der Dünndarmspende profitiert und dann wieder vielleicht normal leben kann.
Das klingt jetzt fast wie eigentlich der gesamte Bauchbereich, der transplantiert werden kann, oder? Alles andere ist dann eher nicht so, oder?
Da sprechen wir ja hauptsächlich von den Organen. Also wir hatten nicht nur Bauch, sondern wir sind ja auch im Brustkorb beheimatet gewesen mit Lunge und Herz. Also es gibt noch viel mehr theoretisch Transplantierbares. Vor einigen Jahren war das, glaube ich, in Tübingen auch relativ groß in den Medien, dass eine Gebärmutter gespendet wurde. Ich glaube, da war es sogar von der Mutter auf die eigene Tochter, die dann damit auch ein Kind ausgetragen hat. Das sind aber eigentlich experimentelle Sachen und da sprechen wir ja auch nicht von postmortaler Organspende. Gibt natürlich auch bei der Leber und bei der Niere Organspende beim Lebenden, also Lebensspende, dass man lebendig seine eine Niere spendet oder einen Teil der Leber, die dann auf einen Menschen transplantiert wird. Also da gibt es schon einen ziemlich großen Bereich.
Wie bekommen Sie denn aber eigentlich überhaupt mit am RKH, dass es jetzt eben einen möglichen Spender gibt? Also kommt hier jemand reinspaziert und sagt, ich möchte gern spenden oder wie funktioniert das?
Nee, wir müssen die Augen offen haben, dass wir nicht nur irgendwie die Menschen, die wir identifiziert haben, als Organspender dann betreuen, sondern auch die, die im normalen Alltag einfach sehen, wo ist sowas theoretisch möglich, hört sich dann komisch an. Aber welcher Mensch erfüllt medizinisch die Herausforderung, dass er, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass seine Erkrankung nicht überlebt? Das ist ja grundsätzlich die Voraussetzung. In Deutschland werden solche Transplantationen irgendwie nur vom Verstorbenen gemacht. Also der Mensch muss nach den Regeln für tot erklärt werden oder es muss ein Tod festgestellt werden. Und das sind ja Patienten, die schwerwiegende Schädigungen vorher haben müssen und die muss man halt identifizieren im normalen Alltag. Und wir haben ja gerade mit einer Klinik, wo wir viele traumatisierte Patienten haben von Unfällen oder Verkehrsunfällen oder Arbeitsunfällen oder Freizeitunfällen, was es alles möglich ist. Also man sieht ja schon relativ viel. Wir haben Menschen, die wiederbelebt werden, wo ja auch die Durchblutung vom Gehirn eine gewisse Zeit schlecht sein kann oder andere krankhafte Zustände, die halt durch Verschiebungen im Körperstoffwechsel irgendwie dazu führen können, dass das Gehirn schlecht versorgt ist. Also da gibt es ja relativ viele Möglichkeiten, wie man irgendwie die Funktion des Gehirns halt verlieren kann.
Das heißt, wenn ich es tatsächlich richtig verstehe, Sie haben es jetzt mehrfach gesagt, wir dürfen nur von toten Menschen Organe transplantieren. Aber ich habe gerade gedacht, eine Niere hat man ja zwei, kommt man auch mit einer zurecht, könnte man auch eine spenden. Ist das jetzt eine Ausnahme? Weil da habe ich jetzt öfter schon gelesen, ja, dass es eben bei Lebenden gefühlt auch stattfindet. Der Bruder, der dem eigenen Bruder halt die Niere spendet etc.
Ja genau, gerade habe ich es kurz angesprochen. Es gibt noch den kompletten eigenen Bereich der Lebensspende. Da geht es um Nieren, einzelne Nieren, die man spenden kann, vom Lebenden auf einen Lebenden oder Teile der Leber. Aber das ist ein komplett anderes Spektrum. Sowas läuft in den Transplantationszentren ab, die auch die Transplantation durchführen und die planen und organisieren das alles selbst.
Sie haben gerade schon beschrieben, was eben alles so entnommen werden kann, was da in Frage kommt. Aber wer kommt denn jetzt eben eigentlich für eine Transplantation bzw. für eine Organspende halt in Frage? Also was für Kriterien gibt es da? Sie haben schon gesagt, man muss da einem speziellen Katalog ja irgendwie entsprechen. Wie sieht der aus?
Naja, grundsätzlich kann man die Frage relativ einfach beantworten. Jeder Mensch kann theoretisch Organe spenden, wenn er eine schwerwiegende Erkrankung Erkrankung oder Verletzung des Gehirns hat, die dann auch zum Tode führt. Und es gibt relativ wenige absolute Kontraindikationen, also Ausschlusskriterien für die Organspende. Und das sind eine HIV-Infektion ist heutzutage noch ein Ausschlusskriterium. Da darf man keine Organe spenden. Das ist in Deutschland so. Es gibt Tumorerkrankungen, die verhindern, dass man Organe spenden kann, weil man einfach theoretisch den Tumor weitergeben kann. Aber auch da gibt es wieder dieses Aber. Je nachdem, was für ein Tumor es ist, je nachdem, wie lange der Tumor oder die Entfernung her ist, ob ein Mensch vor 20 Jahren einen Dickdarmkrebs hatte und seitdem keine Probleme hatte, ist ja auch ein Tumorerkrankter in dem Sinne. Da gibt es ein Aber. Die kurze Antwort ist, jeder kann Organe spenden. Und die lange Antwort ist, es gibt Situationen, die ausgeschlossen sind und es gibt Situationen, die man einfach besser abklären muss, ob es überhaupt in Frage kommt.
Die weitaus spannendere Frage ist ja gefühlt eigentlich, wer kann denn überhaupt als Empfänger in Frage kommen? Also oft hört man dann, nee, ich will nicht, dass meine Leber der Alkoholiker von nebenan bekommt oder die Lunge der Kettenraucher oder so. Wie ist denn da überhaupt die Regelung? Also wer kann ein Organ bekommen?
Da begebe ich mich jetzt in einen Bereich, den ich eigentlich nicht so gut überblicken kann, weil ich bin nicht auf der Seite der Transplantation und grundsätzlich hat sich ja seit dem Transplantationsskandal relativ viel geändert, gerade wenn es um die Wartelistenführung geht oder die Aufnahme in die Warteliste. Da weiß ich zu wenig darüber, aber es ist eine Sache, die nicht einer allein im Kämmerchen entscheidet, dass jemand ein Organ empfangen könnte. Also ein Mensch mit einer umschriebenen Erkrankung, sei es die Niere, die Leber oder das Herz, ist angebunden an ein Transplantationszentrum, die den Patienten dann betreuen, wenn er theoretisch in Frage kommen würde, durch ein Spenderorgan eine deutliche Verbesserung seines Zustandes zu bekommen. Und dann wird dort entschieden, ob das jetzt wirklich so weit ist, dass es nur noch mit einem Spenderorgan ist oder ob man noch jetzt sich in einem Bereich befindet mit anderen Möglichkeiten. Das hat man verfolgt ihn weiterhin und guckt sich das alle paar Monate an. Und wenn man dann auf der Warteliste, was ja sich so statisch anhört, also es ist kein klassischer Ausdruck, wie man sich es vorstellt, früher mit diesem Nadeldrucker an der Wand hängend, mit den Löchern an der Seite, wo man Sachen wegstreicht, das ist nicht die Warteliste, weil die Warteliste an sich gibt es nicht. Aber wenn man eine Erkrankung hat, die ohne Transplantation nicht behandelbar ist, wird man in die Warteliste oder als Wartelistenpatient aufgenommen und ist dann zentral bei Eurotransplant gelistet.
Weil Sie gerade die Warteliste angesprochen haben, also das heißt eben immer, man kommt dann auf eine Warteliste. Sie haben gerade gesagt, diese Warteliste ist bei Eurotransplant. Das heißt, europaweit kann man dann irgendwie sehen, dass jemand in Deutschland zum Beispiel eine Leber, eine Niere, eine Lunge bräuchte. Und dann können Kliniken in Spanien auch sehen, hey, wir hätten hier jetzt gerade eine. Und dann wird es organisiert, dass das hier dann stattfindet, die Organtransplantation. Oder wie funktioniert das dann?
Ja, Eurotransplant hört sich europaweit an, ist es aber nicht. Eurotransplant ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Ländern, die im Rahmen der Transplantation und Organspende zusammenarbeiten. Ich hoffe, ich bekomme sie jetzt alle zusammen. Belgien, Luxemburg, Niederlande, Deutschland, Ungarn, Österreich, ich glaube Kroatien. Es fehlt bestimmt noch ein Land dabei. Also es sind 8 Länder, die sich zusammengeschlossen haben, die gemeinsam eine Warteliste führen oder besser gesagt Wartelistenpatienten haben, weil die Warteliste, diese statische, an der Wand hängende, gibt es ja nicht. Von allen Empfängern und möglichen Spendern werden die Daten zusammengeführt bei Eurotransplant. Und gerade das Thema Warteliste ist dann halt echt eine spannende Sache, weil sie für jedes mögliche Organ, das gespendet wird im Eurotransplantraum, komplett eigentlich eine neue Warteliste gibt, weil das Organ wird zum Beispiel in Antwerpen gespendet oder in München oder in Wien. Dann gibt es regionale Faktoren, die da mit reinspielen, wie dann die Warteliste sich entwickelt. Und so muss man halt sagen, kein Organ, das gespendet wird, außer es ist natürlich irgendwie komplett identisch vom vielleicht Zwilling, aber das ist ja selten. Kein gespendetes Organ hat eigentlich eine komplett gleiche Warteliste dahinter. Und die wird immer neu kreiert für jedes neue Organ. Und deswegen ist nicht statisch. Es wird nicht mit schwarzem Edding einmal die Woche runtergestrichen, wer weg ist, und dann wird umgefalten, wenn man dann, und dann rutscht man von Platz 5 auf Platz 4 hoch. Das hört sich zwar gut an, aber das ist nicht so. Das ist alles heutzutage sehr, sehr wissenschaftlich, muss man auch sagen, weil die Vergabe der Organe ist nichts, was Menschen entscheiden, sondern das wird über festgelegte Kriterien mit auch Algorithmen, die dahinter stecken, durchgeführt dann.
Sie haben jetzt eigentlich gerade schon die nächste Frage wieder erklärt, dass eben da jedes Mal neu ausgelotet wird, wer welches Organ bekommt. Aber nach was für Kriterien geht es denn? Also geht es wirklich danach, dass man weiß, okay, derjenige hat vielleicht noch 5 Monate, die er schafft mit seinem erkrankten Organ, derjenige hat nur 2 Monate, der hier wohnt näher als der andere. Also nach was für Kriterien funktioniert es da genau?
Das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich habe natürlich gewisses Grundlagenwissen. Es ist so, dass grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Dringlichkeiten für Empfänger. Und das ist gerade bei den zentralen Organen, die nicht ersetzt werden können, natürlich was anderes, wie zum Beispiel bei der Niere. Bei der Niere haben wir ja ein wirklich gut funktionierendes Ersatzverfahren mit der Dialyse. Ob das jetzt für den Körper was Gutes ist, irgendwie über Jahre Dialyse zu haben, sei mal dahingestellt. Aber es gibt zum Beispiel halt zentrale Organe. Das Herz kann man auch eine gewisse Zeit ersetzen. Kunstherzen sind seit Jahren im Betrieb. Lungenersatz kennen wir alle aus der Corona-Pandemie, einen gewissen kurzzeitigen Lungenersatz durch extrakorporale Membranoxygenierung. Und bei der Leber ist man heutzutage weiterhin nicht so weit, dass man sagen kann, wir überbrücken jetzt die nächsten 7 Tage, dass die Leber sich erholen kann. Das kann man zum Beispiel nicht. Aber alle von diesen zentralen Organen, ohne die man nicht existieren kann, kommen irgendwann mal auch an eine Grenze. Auch Kunstherzen kommen an eine Grenze. Und dann gibt es bei Eurotransplant-Gruppierungen natürlich, dass man sagt, man ist halt der Wartelistenpatient, der mögliche Empfänger ist als transplantabel gelistet. Das bedeutet, er braucht ein Organ. Er ist auch transplantierbar. Er hat keinen Infekt, hat keine Operationen vor sich. Die Werte sind so, dass er weiterhin ein Organ braucht und er häuft dann natürlich Wartezeit an. Dann gibt es eine Kategorie, die drüber ist, dringlich, urgent. Und das sind die Patienten, die halt nicht mehr sehr lange warten können. Und dann gibt es dann noch die Kategorie drüber, HU, High Urgent. Das sind die hochdringlichen Empfänger, die grundsätzlich nach Stunden bis Tagen vielleicht eigentlich nicht überleben können. Und das ist gerade bei diesen Organen, die überlebenswichtig sind, Herz, Leber, auch die Lunge irgendwie in einem gewissen Sinn, so dass oft solche Patienten natürlich, da sind wir wieder bei der statischen Warteliste, oben stehen, weil die würden einfach sterben, wenn sie nicht in den nächsten 48 Stunden ein Organ bekommen. Und das sind solche Kriterien, wie eine Warteliste natürlich sich dann verhält. Und dann ist es halt so, dass natürlich ein gewisser Benefit für den Wartelistenpatienten entsteht, wenn er aus dem gleichen Bereich kommt, wie die Organspende auch stattfindet. Das sind auch komplizierte Rechenvorgänge, dass aus dem gleichen Land, gleiche Region, da gewisse Punkte verteilt werden. Das Ganze läuft über ein Punktesystem und der am Ende die meisten Punkte hat, auf der neu geschaffenen Warteliste für dieses Organ, das gerade gespendet wird, der bekommt den Zuschlag, wenn es denn passt. Und das ist natürlich auch wieder dann die Frage, weil es ist so, nur weil die Zahlen und Fakten dafür sprechen, heißt es aber nicht, dass die beteiligten ärztlichen Kollegen dann sagen, ja, perfekt, sondern die sagen, ja, alles schön und gut, aber die Empfängerin ist eine kleine, zierliche Frau und der Spender ist ein 2,10 Meter großer Footballspieler. Das sind halt auch irgendwelche Faktoren, die da mit reinspielen. Also es ist nicht so, dass der an der Spitze der Warteliste steht, dann sicher mit dem Organ transplantiert wird, sondern es gibt auch Faktoren, die dann da dagegen sprechen und vielleicht dann der Nächste, der in der Liste steht, dann davon profitieren kann.
Jetzt haben wir viel versucht zu beschreiben, wie dieses System funktioniert, aber jetzt mal so ganz von vorne weg. Also Sie als Transplantationsbeauftragte hier im Klinikum erfahren, dass es jetzt zum Beispiel eine Spendebereitschaft oder eine Spendenoption, sage ich jetzt mal, gibt. Wie sind dann genau die weiteren Schritte, bis es dann zur Transplantation kommt? Also was passiert da alles?
Also anfangen tut es mit was anderem. Die Spendebereitschaft ist ein zentraler Faktor des Ganzen, aber anfangen tut das Ganze natürlich mit einer schwerwiegenden Schädigung. Es muss einen Patienten oder eine Patientin geben auf der Intensivstation mit einer schweren neurologischen Störung oder einem neurochirurgischen Problem. Und da muss ganz klar festgelegt werden von der behandelten Fachabteilung, diese Erkrankung oder Verletzung ist nicht zu überleben.
Ganz kurz, neurologisch, neurochirurgisch heißt irgendeine Art von Hirnschaden, also einfach nicht mehr lebensfähig.
Es betrifft das Gehirn als zentrales Element und wenn dort eine Schädigung vorhanden ist, die das Gehirn so sehr schädigt, dass eine normale Gehirnfunktion auch mit langer Wartezeit und bestmöglichen Heilungsmöglichkeiten irgendwie nicht zu erreichen ist, dann wird eine infauste Prognose festgestellt, bedeutet, dass das nicht überlebbar ist und dann ist es natürlich so, dass wir intensivmedizinisch natürlich auch an so einen Punkt kommen, zu sagen, wir haben einen Patienten, der in einem künstlichen Koma ist, der keine Reaktion auf irgendwas mehr hat, ob es jetzt ein künstliches Koma ist oder ein eigenes, das ist natürlich irgendwie da zu klären. Ein Patient, der komatös ist, der nicht reagiert, der keine Reflexe mehr hat, der eine Diagnose dazu hat, die passend ist und der dann im Endeffekt nicht heilbar ist, wird eigentlich nach den Regeln der Kunst ja auch nicht weiter behandelt, weil jede medizinische Behandlung braucht ein Ziel, ein Therapieziel und wenn es das nicht mehr gibt, dann ist unsere Therapie auch nicht mehr weiterzuführen. Und gerade in solchen Fällen gibt es dann 2 Schienen, die es sonst nicht gibt. Also normalerweise ist es ja so, wenn man zum Beispiel am Ende einer Tumorerkrankung steht, die Palliativmedizin mit im Boot ist und man im Endeffekt, das ist eine ganz schöne Formulierung, man schaut nicht mehr, dass man Zeit bekommt, sondern Lebensqualität, dass man das Ende vom Leben dann so gut wie möglich erleben darf oder kann. Das ist ja die normale Endstrecke von unserem Leben, dass man irgendwann mal schwächer wird, kranker wird und dann irgendwann mal verstirbt. Und in der Intensivmedizin haben wir ja alle Möglichkeiten, die Organe und sowas am Funktionieren zu erhalten, Organersatz, mit Lungenersatz, Nierenersatz, Herzunterstützung. Wir haben alle Möglichkeiten, die aber halt nicht dazu führen, dass jeder Mensch rettbar ist. Und wenn so eine Situation vorhanden ist, haben wir im Rahmen der möglichen Organspende natürlich noch einen zweiten Weg, dass man nicht sagt, okay, wir fahren jetzt unsere Medizin zurück und lassen der ganzen Gesamtsituation den natürlichen Verlauf. Bedeutet, dass dann irgendwann mal das Herz stillstehen wird und der Patient dann tot ist, sondern wir haben die andere Möglichkeit, dass man sagt, okay, wie hätte der Patient denn in dem Falle zum Thema Organspende gestanden? Hat er sich da artikuliert? Hätte er das gewollt? Hätte er es nicht gewollt? Es ist natürlich schwierig, so einen Patienten zu fragen. Und da sind wir wieder bei einer zentralen Sache in der Medizin heutzutage. Hat ein Mensch Wünsche, die er hat, wenn er sich selber nicht mehr artikulieren kann, vorher irgendwo dokumentiert? Hat er eine Patientenverfügung für gewisse Dinge, die wichtig sein können, wie zum Beispiel, würde ich mich künstlich ernähren lassen wollen? Möchte ich künstlich beatmet sein, wenn ich es nicht mehr selber kann? Wenn ich nicht bei Bewusstsein bin, möchte ich trotzdem irgendwie in ein Pflegeheim und Heim beatmet werden? Das sind so zentrale Fragen, die heutzutage ja schon sehr, sehr gut diskutiert werden. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Organspende, weil das ist auch eine Entscheidung am Lebensende. Da fragen wir dann nach bei den Angehörigen, und das ist halt in so einem Fall die nächste Instanz, wie denn der Mensch dazu gestanden wäre. Und da gibt es dann mannigfaltige Situationen, dass man sagt, ja klar, der hat einen Organspendeausweis. So wie ich das jetzt natürlich sofort und schnell beantwortet habe, ist es nie, weil das ist ja eine tragische Situation. Wir sprechen ja von sterbenden Menschen, von Menschen, die nicht mehr da sein werden. Und da ist in all der Trauer aber oftmals so ein Fels in der Brandung, wenn man eine Frage, die einem gestellt wird, ganz klar beantworten kann und sagen kann, ja, da hat er sich drüber Gedanken gemacht, er hätte Organe spenden wollen. Oder, das ist ja genauso möglich, dass einer sagt, da hat er sich erst letzte Woche mit seinem besten Freund drüber unterhalten und das wollte er einfach nicht. Das ist eine ganz klare Artikulation von seinem Willen und dann wissen wir das. Aber ist ja halt nicht immer so. Und das ist ja das große Problem. Das haben wir früher mit den älteren Menschen noch viel extremer gehabt. Da hat man natürlich viele, viele Dinge nur mit sich ausgemacht und eigentlich gar niemanden eingeweiht, niemanden belastet, der Familie nichts gesagt über Erkrankung oder Willen oder was es alles gab. War natürlich auch früher nicht so modern, sich Gedanken über die Zukunft medizinisch zu machen. Heutzutage gibt es aber trotzdem weiterhin viele, viele Menschen, die sich nicht nur über das Thema Organspender, sondern über alles irgendwie keine Gedanken machen. Also in so einem Fall fragen wir die Angehörigen, wie hätte der Patient in dem Fall denn zum Thema Organspende gestanden? Und dann müssen wir irgendwie eine Aussage finden. Hätte er es gewollt, hätte er es nicht gewollt? Hat er sich artikuliert, hat er sich nicht artikuliert? Wir wissen eigentlich gar nichts über den Verstorbenen. Was sagt denn die Familie dazu? Was ist denn im Endeffekt jetzt die Antwort auf diese Frage, die der Wahrheit, wenn man sie kennen würde, am nächsten kommen würde? Und das müssen wir klären. Und dann sind wir an so einem Punkt, wo man sagen kann, okay, da gibt es diese zwei Wege, die man beschreiten kann am Ende des Lebens. Einfach, dass man die Therapie zurückzieht, den Menschen einfach dem normalen Schicksal überlässt. Das hört sich schlimmer an, als es ist, weil natürlich ist da die Medizin dabei und hilft, Schmerzen zu lindern und Stress zu vermeiden. Oder wir klären das Thema Organspende ab. Und da ist man da immer noch nicht am Ziel. Wir müssen ganz klare Regeln befolgen in der Organspende, um auch wirklich ganz sicher der Mensch, der dann Organe spendet, dass der zum einen keinerlei Chancen mehr auf Überleben hat, dass das Gehirn ganz sicher ausgefallen ist, sich nicht mehr erholen wird. Da spreche ich vom Hirntod oder wie er auch in der Fachliteratur als irreversibler Funktionsausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm bezeichnet wird. Das ist ein sperriger Begriff, deswegen sagt man heutzutage weiterhin Hirntod. Also der muss ganz klar nach den Regeln der Ärztekammer festgestellt sein. Da gibt es auch keine Variation und die rechtlichen Voraussetzungen müssen wir klären. Die rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland von der Organspende ist, dass es eine Zustimmung gibt. Wir haben in Deutschland eine Zustimmungslösung und eine nach den Richtlinien der Bundesärztekammer festgestellte Hirntod. Das sind die rechtlichen Voraussetzungen und erst dann kann man wirklich das Thema Organspende verfolgen, wenn das erfüllt ist.
Da sind jetzt so viele Fragen mit drin, die da aufgetaucht sind. Ich versuche es möglichst der Reihe nach und möglichst logisch auch die Fragen zu stellen und zu lösen. Was Sie gerade schon gesagt haben, dass dieser Hirntod ganz klar festgestellt werden muss. Oft kommt ja dieses Vorurteil oder diese Behauptung, ja, wenn du einen Organspendeausweis hast, dann werden die Geräte schneller abgeschaltet, weil du kannst ja spenden. Also das ist doch wichtig und gut. Das heißt, diese Aussage kann man eigentlich völlig entkräften, oder? Weil es gibt wirklich diese klaren Regelungen. Kann man die einfach erklären, diese Regeln? Wonach wird eben da entschieden?
Es ist halt schwierig. Wir sprechen halt von einem Thema, das Menschen Angst macht, ausgeliefert zu sein und vielleicht nicht das zu bekommen, was notwendig ist. Aber erstmal einen Hirntod zu erleiden, ist eine Sache, die nicht die häufigste Sache ist in der Medizin. Ne? Das ist eine gewisse Gruppe an Patienten, die es gibt und die ist nicht jeder zweite, sondern das sind wenige Patienten. Deswegen legen wir auch großen Wert darauf, dass wir die herausfiltern, wo es theoretisch auch möglich ist. Und Organspende ist eine Sache, die halt irgendwie auch, ja, kann man auch sagen, anstrengend ist und Arbeit macht, weil das ist ja, und das ist vielleicht auch so ein Argument, es ist nichts, wo man einfach sagt, wir machen das mal schnell, sondern das ist eine Sache, die sehr, sehr differenziert ablaufen muss, mit sehr vielen Vorgaben, die auch wichtig sind, und es ist auch keine Sache, die man innerhalb von Stunden irgendwie durch hat, um die Angst von Menschen zu nehmen, dass man, wenn man ein Organspendehaus weiß, dass einem nicht geholfen wird, ist schwierig. Das ist halt so eine surreale Angst für mich als Intensivmediziner oder auch als Notfallmediziner. Ich bin sehr, sehr oft mit sehr, sehr kranken und schwer verletzten Menschen konfrontiert und die Situation, die sich einem da manchmal bietet, ist halt überhaupt nicht so, wie sich vielleicht der Laie das vorstellt, dass man so aus kompletter Gesundheit irgendeinen Zustand hat, der nur, wenn man dann das Thema Organspende verfolgt, dass es dann möglich ist. Das ist schon, also das sind meistens extreme Einschnitte in der Gesundheit dieser Menschen. Also es ist nichts Alltägliches, sondern nichts, das man einfach so herbeiführen kann in irgendeiner Hinsicht, sondern das sind Verläufe, die schwerwiegend sind, die zu einer Infaustenprognose, also zu einem nicht möglichen Überleben führen. Und das Wissen über eine mögliche Organspende in so einer Situation hilft vielleicht einem Behandlungsteam auf einer anderen Art und Weise Entscheidungen zu treffen, weil manchmal sind Situationen halt wirklich extrem. Erkrankungen schlimm, Hirnblutungen, Hirninfarkte oder schwerste Verletzungen sind so schlimm, dass es wirklich auch schwierig ist, da auch als Behandler irgendwie drüber nachzudenken, wie will man so etwas überleben? Wir können viel in der Medizin, aber wir können weiterhin nicht zaubern und wir können einfach nicht jeden Menschen retten. Und so eine frühzeitig was zu wissen, was ein Mensch gewollt hätte, erspart auch sehr oft einer Familie Leid. Nämlich, dass die drüber nachdenken muss in so einer Situation. Ne? Stellt man sich vor, Mensch fällt aus dem Fenster, schlägt mit dem Kopf auf, ist sofort bewusstlos, hat nur den Kopf verletzt und in den folgenden Stunden wird irgendwann mal ein Arzt an die Familie herantreten und sagen, ja, was hätte er denn gewollt? Und das ist zu diesem Extremzustand, dass man sterben wird, dann auch noch wie will man sich in so einer Watte, die man sich da bewegt, weil man verliert einen liebenden Menschen, dann auch noch mit so einer schwerwiegenden Frage auseinandersetzen, das kann man einfach auch nicht. Und deswegen hat so eine Organspende auch Ausweis oder einfach nur eine Aussage darüber oder eine Dokumentation im Organspenderegister oder eine Patientenverfügung, wo sowas drinsteht, einfach nimmt Druck von anderen, dass die nicht auch noch sowas entscheiden müssen, wenn sie eigentlich mit Schmerz und Verlust in dem Moment genug zu tun haben.
Weil der Organspendeausweis immer wieder fällt, der Begriff, es gab ja immer wieder mal auch Werbeaktionen eben pro Organspendeausweis. Wie ist es denn jetzt aber eigentlich, wenn man sich da einen holt, kann man da irgendwie auch sagen, okay, ich möchte meine Organspende einschränken und sagen, ich möchte nur das und das spenden, kann ich sagen, okay, ich möchte vielleicht nur an den und den spenden, also jetzt nicht an den Nachbar Huber und den Nachbar Schmidt, aber dass man eben einfach ja, festlegt für sich, okay, was und vielleicht in welche Richtung möchte und kann ich denn spenden.
Falls man ein bisschen Geraschel im Hintergrund gehört hat, lag das nur daran, dass ich jetzt einfach hinter meinen Computer gefasst habe und einen Organspendeausweis hervorgezogen habe aus einer Schachtel, um einfach drauf zu erklären, was da draufsteht. Also ganz grundsätzlich ist so ein Organspendeausweis nichts anderes als eine Patientenverfügung. Und da hat man die Kartenform gewählt, weil es in den Geldbeutel passt. Man kann es genauso gut irgendwie sich, keine Ahnung, in die Vesperdose kleben oder zu Hause in den wichtigen Unterlagen aufbewahren. Wichtig ist, dass es halt Leute finden, wenn es wichtig ist. Ob das jetzt im Geldbeutel sein muss oder einfach zu Hause in den Familienunterlagen. Aber kommen wir zurück. Das ist eine Patientenverfügung, die sich ganz allein nur mit diesem ganz engen Thema Organspende beschäftigt. Was möchte ich, wenn ich am Ende meines Lebens, wenn ich sterben muss, das ist ja dann in dem Bereich der Fall, was möchte ich, was mit meinen Organen passiert? Und man kann verschiedenste Erklärungen darauf abgeben, die man auch schon als Kind oder als Jugendlicher kann man irgendwie sagen. Mit 16 kann man zustimmen, mit 14 kann man widersprechen, auch auf so einem Organspendeausweis. Das ist gesetzlich geregelt im Transplantationsgesetz. Ich kann von der Antwortmöglichkeit alles möglich, alle Organe und Gewebe sind möglich. Ich kann es einschränken. Ja, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Organe, Gewebe. Oder auch, ja, ich gestatte dies nur für folgende Organe oder Gewebe. Ich widerspreche dem Ganzen, ganz klar. Also für mich als praktizierender Intensivmediziner ist es einfach nur wichtig, dass Menschen ihre Meinung sagen und das dokumentieren, damit jeder weiß, was sie wollen. Das Schlimmste ist, im Dunkeln zu tappen. Was wäre denn der Wille gewesen? Was auch möglich ist auf dem Organspendeausweis, das ist irgendwie ganz interessant, man kann diese Entscheidung auf jemand anderen übertragen. Man kann einfach rechtlich gesehen völlig binden, sagen, ich übertrage das jetzt meinem Bruder, meiner Schwester, meinen Eltern, meinen Kindern und dann sind die rechtlich gesehen einfach auch einwilligungsfähig und es kann theoretisch auch der Mitarbeiter sein oder ein Freund oder es muss noch nicht mal irgendwie ein verwandtschaftliches Verhältnis sein. Das ist möglich. Das zum Thema Organspendeausweis.
Der zweite Teil der Frage war ja, kann ich auch eingrenzen, dass ich sage, meine Niere oder meine Lunge soll jetzt keinen Kettenraucher kriegen? Gibt es da irgendeine Auswahl? Wahrscheinlich wird es sowieso getroffen bei Eurotransplant, oder?
Da sind wir jetzt wieder bei so einem extrem schwierigen Thema heutzutage mit dem Vertrauen, auch in die Medizin. Und das Vertrauen in die Medizin ist ja auch in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt extrem gewesen, wie man ja feststellen musste. Also das ist wirklich eine Sache, die einen belastet als Behandelnder. Ich als Intensivmediziner vertraue darauf, dass Transplantationszentren Patienten nur dann in eine Warteliste aufnehmen, wenn sie der Meinung sind, dass das Sinn ergibt. Und ich habe mal für eine Fortbildung für Intensivfachpflege Kräfte auch so ein Fragemodell drin gehabt zum Thema, wen würden Sie transplantieren? Und da ging es, glaube ich, um eine Leber und da war halt ein älterer Herr mit sehr guter Vita, der irgendwie sich engagiert in überall. Die eine Möglichkeit, das andere wäre eine Mutter von 4 Kindern, die eine Hepatitis hat, ob die irgendwie lieber die Leber bekommen sollte oder ein mit 20-jähriger junger Mann, der alkoholkrank war. Ich finde es schwierig, einfach so aus der Ferne einem Menschen irgendwie das Organ vorzuenthalten, weil ich davon ausgehen muss, dass die Transplantationszentren ihre Hausaufgaben machen und die Leute, die auf so eine Liste kommen, die wissen auch, um was es geht und es ist halt schwierig. Man kann ja irgendwie sagen, ich möchte nicht, dass ein Raucher meine Lunge bekommt, soll sie dann lieber irgendeinen Basejumper bekommen, der sich von irgendwelchen Häusern stürzt und genauso schwierig mit Organen umgeht, wie vielleicht ein Mensch, der schädlichen Konsum von Tabak macht. Also ich finde es extrem schwierig, weil das kommt immer auf den einzelnen Menschen an und da bin ich nicht in der Position, auch vielleicht Gott sei Dank, nicht eine Entscheidung zu treffen, weil es gibt sicherlich auch, wenn es um Wartelistenaufnahme geht, irgendwie schwierige Entscheidung, dass man sagt, nee, sie kommen da nicht in Frage dafür.
Und dann haben Sie ja noch beschrieben, 1 bis 8 Organspenden im Jahr sind so ungefähr der Standard hier am Klinikum. Ist jetzt nicht viel, haben Sie auch gesagt. Aber wie läuft es dann genau ab? Da kommt dann jemand in Frage und was passiert denn? Sie haben schon im Vorgespräch gesagt, dann kommt ein Team, ein externes Team, das die Organe entnimmt. Und was passiert dann damit? Also wo kommen die hin? Wo werden die transplantiert? Weil in Ludwigsburg selber am RKH wird nicht transplantiert.
Das sind jetzt viele Fragen, einzelne Antworten dazu, vielleicht nicht in der richtigen Reihenfolge. Also transplantiert wird in Deutschland nur an ausgewiesenen Transplantationszentren. Da fällt einem natürlich immer ein, die Universitätskliniker. Nee, so ist es auch nicht. Die Universitätskliniken in Baden-Württemberg sind noch nicht mal alle Transplantationszentren und auch machen nicht alle Transplantationszentren alles. Hier benachbart in Stuttgart, das Katharinenhospital, ist das nächstgelegene Transplantationszentrum und die machen nur Nierentransplantationen. Tübingen als Universitätsklinik kümmert sich um andere Organe. Heidelberg, Freiburg genauso. Und bundesweit sind es, ich glaube sogar 50 oder 80 Transplantationszentren in den verschiedenen Bundesländern, die Transplantation durchführen. Das ist mal das eine. Bis ein Team kommt zu einer Organentnahmeoperation, da ist ja noch ein relativ großer Weg dahin. Also prinzipiell, und das kann man nicht oft genug betonen, um Organe zu spenden als Mensch, muss zweifelsohne der Hirntod festgestellt sein. Und das läuft je nach Schädigung des Gehirns und da gibt es auch Unterschiede. Also es ist nicht so, dass wir ein Vorgehen haben für alle Arten von Schädigungen, weil es gibt ja dieser Hirntod ausgesprochen heißt der Ausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm. Es gibt ja verschiedene Kompartimente im Gehirn und die müssen alle ausgefallen sein. Dann gibt es auch verschiedene Methoden, das Ganze festzustellen. Die sind aber alle in ihrer Art und im Ablauf und wie man es jetzt so durchzuführen hat, vorgeschrieben von der Bundesärztekammer. Da gibt es aktuell die 5. Fortschreibung für die Feststellung dieses irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Danach muss es erfolgen. Und wenn nur ein Teil nicht machbar ist, dann ist der Mensch auch nicht hirntot. Das ist dann für den Laien vielleicht nicht verständlich. Das sind wirklich dann so Sachen wie zum Beispiel, wenn wir Reflexe im Auge prüfen. Der Mensch hat aber ein Glasauge. Dann lässt sich an dem einen Auge kein Reflex prüfen. Und so genau muss man sich das vorstellen. Wir haben eine ganz, ganz klare Vorgabe, wo wir auch Möglichkeiten haben, so Sachen wie der Mensch hat ein Glasauge oder der Mensch hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Das eine Auge ist beschädigt, da sind Muskeln vom Auge irgendwie beschädigt. Das kann nicht reagieren. Dann muss man andere Methoden vielleicht zusätzlich anwenden, was aber nicht heißt, dass in jedem Fall, wo es eigentlich vorliegt, nach unserer medizinischen Expertise, dann auch eine Feststellung gibt. Das geht dann, wenn es nach der Richtlinie der Bundesärztekammer möglich ist. Also wir stellen den Hirntod fest, was schon eine Aufgabe ist, die extrem hohe Expertise braucht, die 2 Ärzte braucht mindestens, die unterschiedlich sein müssen. Also es ist ein intensivmedizinischer Kollege, aus welcher Fachabteilung er auch immer kommt. Der muss Facharzt sein, also der darf nicht Berufsanfänger sein. Der muss Erfahrung haben mit der Behandlung dieser Art von Krankheitsbild. Dann muss ein 2. Untersucher dabei sein, der Erfahrung haben muss mit dem Organ, um das es geht, also mit dem Gehirn. Das sind Neurochirurgen oder Neurologen oder auch bei Kindern Neuropädiater, also Kinderärzte, die Neurologie praktizieren, die dann halt da nochmal Expertise mit hineinbringen. Und wenn die dann zusammen den Hirntod festgestellt haben, dann wird er dokumentiert. Und das ist dann auch diese Eigenheit von der Organspende. Dann besteht der Tod, dann wird auch eine Bescheinigung ausgefüllt. Dann ist es offiziell auch fürs Standesamt so festgestellt. Und wenn dann, wie im Vorfeld schon vielleicht mit den Angehörigen besprochen, dann auch eine Aussage pro Organspende fällt, also eine Zustimmung, da sind wir ja in Deutschland, Zustimmungslösung, dann wird über die Deutsche Stiftung Organtransplantation der in dem Moment jetzt wirklich Spender, weil es ist ja ein Verstorbener, mit schlagendem Herzen, mit künstlicher Beatmung, mit Infusionstherapie, mit Messen von Urinproduktion, mit künstlicher Ernährung, noch auch über die Magensonde zum Beispiel, dann wird der medizinisch evaluiert, also es wird geschaut, wie sehen die Organe aus, sonografisch, vielleicht computertomografisch, es werden Laborwerte abgenommen, es werden natürlich auch Infektionskrankheiten abgeklärt, es wird die Blutgruppe bestimmt, ganz klar, weil die ja heutzutage auch wichtig ist für die Vermittlung von Organen. Und wenn das dann alles zusammengetragen ist und sich Organe als möglich für die Transplantation herausgestellt haben, und das heißt jetzt nicht, wenn man mit 45 einen Schlaganfall erleidet, dass dann grundsätzlich alles funktionieren muss, weil es kommt halt einfach doch auf den Zustand der Organe an. Und wenn Organe in Frage kommen, dann wird diese Information, die dann zusammengetragen wurden, an Eurotransplant gemeldet. Es erfolgt eine Spendermeldung und Eurotransplant hat dann für jedes einzelne Organ, das möglich zu transplantieren ist, dann eine Meldung auf dem Computer, und für das wird dann im Computer dann eine, ob das der Begriff virtuelle Warteliste, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt richtig ist, aber für das Organ wird die Warteliste dann erzeugt mit den möglichen Empfängern. Und dann hat Eurotransplant eine gewisse Zeitvorgabe, um Empfänger zu finden. Und es ist dann 4 bis 6 Stunden meistens von der Meldung an Eurotransplant bis zur möglichen Organspende. Ist auch wichtig, weil wir sprechen ja wirklich davon, dass theoretisch in Kroatien eine Organspende stattfinden kann und die Transplantation in Antwerpen abläuft. Gut, das Telefon hat keinen Zeitversatz, aber grundsätzlich läuft sowas ja oft auch nachts ab. Dann müssen beteiligte Kollegen irgendwie geweckt werden, dann muss sich ein Bild gemacht werden von dem Spender, wie das Organ ist, ob das wirklich für den Empfänger passt. Dann muss, wenn der Empfänger nicht schon, weil er hochdringlich ist, in der Klinik liegt, wenn er vielleicht zum Beispiel bei den Nieren von draußen reinkommt, geklärt werden, ist er denn überhaupt transplantabel, hat er einen Infekt gerade, ist er erreichbar, weil auch Organspender gehen manchmal in Urlaub. Ne? Da braucht es einfach Zeit dafür, deswegen dafür sind die 4 bis 6 Stunden, und nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Mindestwartezeit, und wir sprechen von Mindestwartezeit, weil es auch sein kann, dass die Stiftung Eurotransplant, ist ja auch eine Stiftung, Empfänger gefunden hat, dann erfolgt die Entnahmeoperation. Und das ist dann auch wieder nichts, wo man sagen kann, da kommt dann jetzt vom nächstgelegenen Krankenhaus jemand, sondern wir sprechen von der Möglichkeit einer Fremdentnahme und von einer Entnahme von eigenen Teams. Das ist zum Beispiel so bei den Bauchorganen wie Leber und Nieren, erfolgt die Entnahme dann durch ein Entnahmeteam von einem zugeordneten Transplantationszentrum, ob das jetzt Heidelberg hier ist oder meistens Tübingen ist. Und bei anderen Organen wie zum Beispiel Herz und Lunge ist es so, dass die Entnahmechirurgen dann aus dem Zentrum meistens mit einem Flugzeug in die Klinik, ob das jetzt unsere ist oder ein anderes Krankenhaus, kommen und sich dann dort auch vor Ort ein Bild machen vom Organ. Weil gerade bei der Herztransplantation ist es auch wichtig, dass man den vielleicht voroperierten Empfänger kennt, das Organ dann kennt und dann sagen kann, machen wir. Und dann wird gemeinschaftlich die Entnahmeoperation durchgeführt und ab dem Moment läuft dann ja auch die Zeit. Wir haben ja eine gewisse Zeitbegrenzung für die Organe, die dann auch transplantiert werden müssen in einer gewissen Frist.
Das klingt eh schon so irre, weil von was für einem Zeitrahmen spricht man da? Von der Feststellung des Hirntods, bis es dann eben zu der OP kommt? Sie sagen schon, 4 bis 6 Stunden hat man Zeit, den möglichen Empfänger zu finden und zu erreichen. Dann muss man ja die OP vorbereiten. Es muss jemand vielleicht eingeflogen werden sogar. In was für einem Zeitrahmen spielt sich das ab? Für mich klingt das, als wären das Wochen, aber so lange kann man ja niemanden da liegen lassen. Das will man ja auch nicht. Wie schnell geht sowas?
Also es hört sich, glaube ich, schlimmer an, als es ist. Sachen laufen ja nicht linear hintereinander ab, sondern das sind viele Dinge, die parallel laufen. Zum einen kümmert sich Eurotransplant um die Vermittlung der Organe. Ist dann ein Organ vermittelt, kümmert sich dann oft die DSO um den Transport von irgendwelchen Teams.
DSO ist wer?
Die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die dann zum Beispiel eng mit den Transplantationszentren zusammenarbeitet und dann für die Entnahmeoperation zum Beispiel, wenn wir hier in Ludwigsburg sind, aus München, Hannover, Kiel, ein zum Beispiel Herzteam einfliegen lässt mit einem Jet, das dann in Stuttgart auf dem Flughafen landet und dann hierher transportiert werden muss mit Blaulicht. Da muss ja natürlich auch viel an Transportlogistik geplant werden. Das läuft alles parallel ab. Also grundsätzlich mal, so eine Organspende braucht Zeit, aber es von Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls bis Ende der Entnahmeoperation sprechen wir meistens von nicht länger als 24 Stunden.
Ein Punkt, der mir auch noch wieder eingefallen ist, zum Glück haben Sie es auch nochmal angesprochen, der Hirntod. Sie haben gesagt, der Patient muss definitiv hirntot sein. Warum immer nur hirntot? Warum kann es nicht jemand sein, der beim Autounfall ums Leben gekommen ist durch andere Ursachen? Also warum muss der Spender hirntot sein speziell?
Ja, relativ einfach zu beantworten, weil ein Organ aus einem durchbluteten Organismus natürlich funktioniert und ein Organ aus einem nicht durchbluteten Organismus dann vielleicht nicht funktioniert. Also es gibt in anderen Ländern andere Möglichkeiten, den Hirntod festzustellen, über zum Beispiel eine geplante Reduzierung der Sauerstoffzufuhr, dass dann das Herz stehen bleibt, man dann eine gewisse Zeit wartet, bis dann auch die schon vorbestehende Hirnschädigung dann definitiv so ist, dass sie nicht überlebbar ist, also auch der Hirntod, und dann wieder eine Entnahme stattfindet. Aber in Deutschland ist es Vorgabe, dass das Herz schlagen muss. Der Hirntod ist festgestellt, aber das Herz schlägt, und das ist auch für die Organe, die zur Entnahme anstehen, auch die bestmögliche Versorgung, weil da sind sie beheimatet und da werden sie am besten geführt. Und es gibt auch so eine Formulierung, die ich meinen Kollegen dann immer auf den Weg gebe: Spendertherapie ist Empfängertherapie. Das, was man dem verstorbenen Spender Gutes tut an guter Sauerstoffversorgung, guten Blutdruck, gute Medizin, die man da noch macht, die aber nicht das Ziel hat, eine Heilung zu bewirken, sondern im Endeffekt nur dafür installiert ist, dass die Organe bestmöglich sind, die führt dazu, dass die Organe natürlich dann im Empfänger bestmöglich funktionieren können.
Dazu nochmal, glaube ich, medizinisch einfach erklärt: Wenn das Hirn tot ist, kann trotzdem der Körper noch funktionieren. Also das Herz schlägt dann noch, der Körper wird noch durchblutet. Wenn das Herz halt nicht mehr schlägt, dann kommt auch kein Blut mehr in die entsprechenden Organe, die man vielleicht transplantieren könnte. Das ist, glaube ich, wichtig noch zu erklären, oder?
Das ist wichtig, wie man den Menschen an sich sieht. Ist der Mensch eine Maschine, die durch Zusammenspiel von Organen funktioniert, oder ist der Mensch ein hochkomplexes Individuum, das gesteuert von seinem Gehirn, wo auch der Charakter sitzt, irgendwie ausgemacht wird? Und da sind wir natürlich in so einer argumentativen Problematik, ne? Man muss akzeptieren, dass das Menschsein natürlich nicht davon abhängt, ob Fingernägel wachsen oder ob Urin produziert wird oder ob das Herz schlägt, sondern für mich als Arzt ist ganz klar, den Menschen unterscheidet vom anderen Menschen sein Charakter. So wie er ist, wie er auf die Umwelt reagiert, wie er sich gibt, und das ist das Gehirn. Da ist der Sitz des Charakters, der Art und Weise, einfach des Menschlichen. Wenn dieses Steuerzentrum im Endeffekt ausgefallen ist, hat das Herz immer noch die Möglichkeit zu schlagen, weil ganz plump formuliert, zum Schlagen braucht es das Gehirn nicht. Zur Reaktion auf gewisse Dinge braucht es das Gehirn, auch die anderen Organe, und sei es denn die Füße und alles, was man so hat als Reaktion irgendwie auf äußere Einflüsse, da braucht es das Gehirn, um gewisse, jetzt mal nicht übertreiben, das ist nicht so schlimm mit diesem Regen auf deinem Kopf, du wirst schon nicht ertrinken, so Sachen macht ja das Gehirn. Aber an sich, das Herz schlägt auch ohne Hilfe. Aber zum Beispiel die Atmung funktioniert nicht ohne Hilfe. Das ist aber auch die Bedingung, dass das Herz schlägt, weil wenn das Herz keinen Sauerstoff bekommt, wird es nicht schlagen. Also grundsätzlich, was ganz vorne am Thema Organspende steht, ist ein Patient, der auf einer Intensivstation liegt und intensivmedizinisch versorgt ist, der künstlich beatmet ist und die Organe funktionieren. Das Herz schlägt, man braucht vielleicht ein bisschen Unterstützung für gewisse Dinge, aber grundsätzlich, dass die körpereigene Homöostase noch funktioniert. Und das Gehirn hat zum einen für mich den Sitz des Menschen irgendwie und zum anderen natürlich so kleine Stellrädchen, um im Körper gewisse Dinge einzustellen, ob es denn jetzt irgendwie die adäquate Urinproduktion ist oder halt auch das, wenn irgendwelche Regelkreise aus den Fugen geraten, dass das Gehirn sagen kann, okay, das macht jetzt keinen Sinn, das regulieren wir wieder runter. Das passiert oft, wenn das Gehirn ausgefallen ist. Ganz klar zum Beispiel Thermoregulation. Der Körper kann in den meisten Fällen, wenn das Gehirn ausgefallen ist, die Temperatur nicht richtig halten. Die meisten Menschen kühlen eher aus, also dass der Körper die Temperatur nicht hochhalten kann. Es gibt auch welche, die Fieber entwickeln ohne Infektion. Das ist so die Stellgröße vom Gehirn damit noch mit drin.
Wenn man dann ein Organ transplantiert bekommen hat, ist es ja aber oft immer noch nicht vorbei. Also aus Berichten so, habe ich zumindest gelesen, dass man dann noch zumindest lange, lange Medikamente auch nehmen muss. Inwiefern spielt das denn auch bei Ihrer Arbeit eine Rolle, halt das vielleicht zu betreuen, oder ist tatsächlich die Arbeit da noch gar nicht oder nicht mehr mit dabei?
Wir kennen das Thema Immunsuppression, und das ist ja der Fachbegriff für das Ganze, nicht nur von den transplantierten Patienten, sondern wir haben ja noch ganz andere Erkrankungen, wo das eigene Immunsystem gegen den eigenen Körper kämpft, wo Immunsuppression vorhanden sein muss. Und beim Thema Organspende sind wir da eigentlich überhaupt nicht mehr involviert. Das ist eine Sache, die grundsätzlich das Transplantationszentrum mit der Erfahrung, die haben, durchführt. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein. Also wenn man sich die Geschichte der Organtransplantation anschaut, wie dann in Boston zu Beginn der ganzen Ära Organe natürlich von genetisch Gleichen transplantiert wurden. Und da braucht es das nicht, weil wenn die Antigene, also die kleinen Gewebsmerkmale auf den Zellen, die wir haben, komplett identisch identisch sind, dann erkennt der Körper das Organ nicht als fremd. Oder kann man bei einem Zwilling sagen, dass es fremd ist? Natürlich schon. Es ist ja von einem anderen Menschen, also als anderes Organ, aber er erkennt es nicht als Gefahr. Kommt es von irgendeinem anderen Menschen, sei es nur von einem Familienangehörigen, der ja ganz klar, man hat ja immer den Gensatz von Mutter und Vater und deswegen ist es immer irgendwie unterschiedlich. Bekommt man eine Niere vom Vater oder von Mutter oder von den Geschwistern transplantiert, dann ist es auch nie 100% passend. Da braucht man immer eine gewisse Art von Immunsuppression. Wie hoch die sein muss, das zeigt sich dann mit der Zeit. Das ist im besten Falle so, dass man wirklich nur minimal irgendwie was braucht, um diese kleine Reaktion, die an der Oberfläche von den Zellen irgendwie passiert, im Schach zu halten, bis auf, dass man irgendwie wirklich hochdosiert was geben muss, damit der Körper nicht, kann man so sagen, das Organ von innen irgendwie bekämpft.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Tübingen ist ein Transplantationszentrum, Mannheim, Freiburg ist gefallen. Das sind jetzt alles keine Riesenorte. Stuttgart natürlich schon. Warum nicht Ludwigsburg? Warum nicht das RKH?
Kann man natürlich stellen, so eine Frage. Ich glaube, dass sich irgendwie die Tübinger und die Mannheimer und die Heidelberger da relativ stark auf den Schlips getreten fühlen würden, wenn man sagen würde, das sind ja keine großen Orte. Gerade wenn man so von Universitätskliniken oder von überhaupt medizinischen Fakultäten wie Heidelberg oder Tübingen spricht, dann ist es ja jetzt nicht so, dass wir von irgendeiner Feldwald-Wiesen-Universität sprechen, die irgendwo, das sind schon renommierte große Universitätskliniken und muss sich darüber auch im Klaren sein, ein Universitätsklinikum ist ein Komplettversorger. Die haben alles. Vom Augenarzt über die Nierenärzte, Nervenärzte, Hautärzte, Zahnärzte, Kieferchirurgen, die haben alles. Wirklich alles. Und kleinere Krankenhäuser, und da gehören wir halt auch dazu, ja, vielleicht nicht von der Größe, aber von der Anzahl an Abteilungen. Wir haben das, was für uns hier im Landkreis und für die Versorgung unserer Menschen irgendwie notwendig ist. Und da gehört zum Beispiel auch bei uns hier in Ludwigsburg keine Herzchirurgie dazu. Weil die haben wir vor den Toren direkt in Stuttgart mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus in der Sana-Herzchirurgie zwei große Herzchirurgien. Oder ich glaube, ne, auch Onkologien, irgendwie Fachabteilungen für Bluterkrankungen hat auch nicht jedes Krankenhaus. Da ist ja auch so ein gewisse, wie ein Puzzle. Man hat ein großes Puzzleteil Ludwigsburg. Daneben ist auch ein großes Teil des Robert-Bosch-Krankenhauses, das Katharinen-Hospital, Heilbronn, Winnenden. Das sind alles große Krankenhäuser, die so ein bisschen die medizinische Landschaft hier prägen. Man braucht auch nicht in jedem Krankenhaus eine Abteilung für alles, weil gibt es Gott sei Dank einfach auch nicht die Patienten dafür. Deswegen muss nicht jeder alles können. Man sollte das können, was man kann. Und dann lassen wir lieber die Tübinger transplantieren, weil die können das. Die Erfahrung habe ich gemacht. Oder auch die Heidelberger können das. Und wir machen andere Sachen.
Ich wollte auch die Kliniken gar nicht schmälern. Es ging mir eher um die Größe des Ortes. Ist, wo ich dachte, Ludwigsburg ist doch auch so groß, kann doch auch sowas haben. Aber ja, ich verstehe den Hintergrund. Jetzt haben wir viel über Organspende, die Möglichkeiten gesprochen, sich davor damit zu beschäftigen. Was halten Sie denn eigentlich von dem österreichischen Modell, wo ja auch schon viel darüber diskutiert wurde, dass jeder, egal ob er einen Ausweis hat oder nicht, als Organspender in Frage kommt, außer man entscheidet sich wirklich definitiv dagegen auf einem Organspendeausweis oder eben einem Dokument, wo eben draufsteht, ich möchte nicht. Was halten Sie von diesem Modell? Würde das uns in Deutschland auch helfen? Oder macht es eh keinen Sinn, weil wir ja eh dieses Euro-Netzwerk haben, wo eben diese Länder zusammenhängen, wo man sagt, okay, wir haben eh so einen großen Verbund, dass es halt keinen großen Unterschied macht, ob jetzt Deutschland dieses Modell auch aufnimmt.
Wo fange ich an? Wir haben ja ein gut funktionierendes Organspendebündnis mit Eurotransplant, heißt aber nicht, dass nicht jeder irgendwie das Bestmögliche an seinen Möglichkeiten wahrnehmen sollte. Und da sind wir in Deutschland, wie soll ich es formulieren, eher im unteren Drittel angesiedelt. Also wir haben in Deutschland eine Rate an Organspenden, sind glaube ich knapp über 10 pro 1 Million Einwohner und das ist gerade so knapp über der Linie, wo man sagt, da kann man das System überhaupt ernst nehmen. Also wir sind wirklich mit die Schlusslichter. Wir haben europäische Länder wie Spanien, die jetzt nicht bei Eurotransplant mit drin sind, die in Richtung 40 pro 1 Million Einwohner gehen, also das Vierfache von uns, die natürlich auch noch andere Arten von Möglichkeiten haben, wo man aber das Gefühl hat, dass die Kliniken, die Medizin, die Politik und die Menschen irgendwie das Thema ernst nehmen. Und ob wir jetzt in Deutschland eine erweiterte Zustimmungsregelung haben, so heißt es ja aktuell bei uns, oder eine Widerspruchsregelung. Ich glaube, wichtig für eine funktionierende Organtransplantationsmedizin, da gehört die Spende wie die Transplantation dazu, ist eher, dass die Stimmung in diesem Land für dieses Thema eher umschlagen sollte. Und man hat nicht das Gefühl, dass Organspende und Transplantation, also Transplantation will ja irgendwie jeder, weil man möchte ja nicht an irgendeine Erkrankung versterben, wo es eigentlich eine Möglichkeit gibt, es zu therapieren. Aber die Organspendebereitschaft in Deutschland ist schon das, wo ich Bauchschmerzen habe. Und da hilft, glaube ich, auch nicht, wenn man aktiv widersprechen muss, weil da wird ja genug Propaganda gemacht von Gegnern des Ganzen irgendwie, dass man ja widerspricht irgendwie. Und also ich glaube, das wird vielleicht Nuancen ändern, aber es wird kein großer Wurf sein. Und wir brauchen eine Bereitschaft und eine Stimmung für Organspende in diesem Land. Wir brauchen einen funktionierenden Aktionsplan. Wir brauchen nicht irgendwie wieder eine erneute parlamentarische Debatte über die Widerspruchsregelung. Wir brauchen auch nicht irgendwelche kleinen Sachen, die irgendwie dazu führen, dass kleine Stellrädchen gedreht werden, sondern wie in vielen Dingen in der Politik und in unserer Gesellschaft brauchen wir einen großen Schritt. Und solange der nicht gemacht wird, dass wir im Endeffekt uns als Gesellschaft artikulieren und sagen, wir wollen das, wir stehen dazu, wir arbeiten auch dafür und die Politik öffnet die Möglichkeiten, die Medizin macht damit. Bevor sowas nicht irgendwie sich ändert, wird es nicht besser werden. Und naja, wir haben jetzt in den letzten Jahren ja schon einen ziemlichen Tiefpunkt jetzt erlangt im sozialen Gefüge, irgendwie mit dem Zusammenhalt, mit der Solidarität zwischeneinander. Und das ist natürlich, wenn es ums Organtransplantationswesen geht, auch ganz klar abgebildet. Irgendwie man kapselt sich immer mehr ab und sieht eher sein eigenes Positive irgendwie als Wichtiges und die Gemeinschaft wird immer weniger wichtig und geht ins Hintertreffen und das ist halt in allen Dingen ein Problem.
Das ist schon fast das perfekte Schlusswort. Letzte Frage dann auch dazu nach diesem intensiven Gespräch. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
Ich wünsche mir als Intensivmediziner Menschen, die offen mit ihren Angehörigen über Wünsche und Limits sprechen, dass das aus der, ich sag mal, Schmuddelecke herauskommt, sich über seinen Lebensabend zu unterhalten, dass man sich ganz klar zusammensetzt und sagt, hört mal zu, also das mit so Pflegebedürftigkeit, Pflegebett und nicht mehr sprechen können, das ist gar nichts für mich. Das möchte ich nicht haben und ich möchte, dass ihr das verhindert. Oder dass man halt auch ganz klar, wenn es genau in die andere Richtung geht, dass man sagt, also Hauptsache ich kann euch sehen, alles andere ist mir egal. Die Menschen müssen ihre Meinung abgeben dazu und zwar nicht in einer Formulierung, die heißt, falls zwei Ärzte unabhängig voneinander feststellen, dass diese Erkrankung wirklich nicht dazu führt, dass ich wieder irgendwie normal am Leben teilnehmen kann. Man sollte sich einfach ein Blatt Papier nehmen und aufschreiben, was ist für ein wichtig, was ist für ein nicht wichtig, was möchte man nicht haben. Und unabhängig von irgendwelchen Formulierungen, wir Intensivmediziner sind die Letzten, die ein Dokument irgendwie nicht anerkennen, wo halt die äußere Form nicht so ist, wie es in der Patientenverfügung aus dem Internet herum runtergeladen ist, sondern wir möchten wissen, was der Mensch will und wir wollen wissen, wie weit wir gehen sollen oder wann wir irgendwie auch aufhören müssen. Das ist das eine, was ich mir wünsche und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft irgendwann mal wieder dahin kommen, dass Solidarität und Zusammenhalt wichtiger ist, als die eigenen Interessen irgendwie durchzubringen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, glaube ich. Dr. Alexander Kempf, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Zeit. Die ist auch rar gesät. Wir haben schon davor drüber gesprochen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle diese Fragen beantwortet haben und hoffentlich können wir vielleicht wenigstens ein bisschen was bewegen, was die Organspendebereitschaft angeht. Und ich sage vielen Dank.
Gerne.
Das war Dr. Alexander Kempf und er ist der Organspendenbeauftragte des Klinikums hier in Ludwigsburg. Hat mich sehr gefreut. Würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal auch wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund.